Danke, lieber guter Herr, dafür, dass du jedem die Tür öffnest, dass bei dir jeder Mensch ankommen kann. Danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Danke, dass dein Wort immer noch lebendig ist und wird. Und darum bitten wir dich jetzt auch, dass du redest und dass du uns hilfst zu hören. Mit offenem Ohren und Verstand, wachem Verstand und vor allem auch geöffnetem Herzen, dass dein Wort in unser Leben hineinfällt und Frucht wirkt. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dem alttestamentlichen Buch Rut. Es handelt sich dort um die ersten 19 Verse oder fast 19, also 1 bis 19a. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung von 2017. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, denn dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte aus längst vergangener Zeit. Und doch ist sie in vielerlei Hinsicht höchst aktuell. Und sie ist voller Symbolik. Jeder Ort ist wichtig. Jeder Name hat seine Bedeutung. Und sie ist auch einzigartig, weil sie in einer patriarchalischen Gesellschaft komplett von vorne bis hinten aus der Sicht von Frauen erzählt. Da wird zum Beispiel das Elternhaus nicht wie im Alten Testament üblich Vaterhaus, sondern Haus der Mutter oder Mutterhaus genannt. Und dieses Buch Ruth ist ein Teil der Bibel, zu deren ältesten Erfahrungen die Angst auch der ehrlich Glaubenden gehört, dass Fremde das eigene Zuhause bedrohen. Und erzählt selbst von Erfahrungen, die so ganz anders sind. Davon, dass Israeliten im Ausland freundlich aufgenommen wurden und sich integrieren konnten. Sie erzählt davon, dass israelitische Männer Frauen eines Volks heirateten, das in anderen Teilen der Bibel als ein Fluch bezeichnet wird. Und eine dieser Frauen ist Hauptperson der Erzählung und wird schließlich zur Stammmutter des davidischen Königshauses und ist für uns Christen damit Urahnin unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Bei Gott ist nichts unmöglich und jeder Mensch geliebt. Ich erinnere an unseren Wochenspruch: Von Osten und Westen, von Norden und Süden werden sie kommen, um im Reich Gottes dabei zu sein. Ich habe meine Predigt überschrieben: Starke Frauen. Damit habe ich nur einen der vielen besonderen Züge dieser Erzählung aufgenommen. Grund dafür ist unter anderem, dass wir uns als Präsidium in unserem Gemeindebund in den letzten knappen Jahr oder guten Jahr mit der Frage befassen, ob und wodurch Frauen in unserem Gemeindebund benachteiligt werden. Dahinter steckt die schlichte Beobachtung, dass die leitenden Positionen in Elztal fast ausschließlich von Männern besetzt sind. Außerdem gibt es in unserem Bund immer noch etliche Gemeinden, die in einem Berufungsprozess ausdrücklich ausschließen, eine Pastorin zu berufen. Und Kolleginnen berichten auch heute noch immer mal wieder von Begegnungen der ganz anderen Art. Da wird ihnen beispielsweise gesagt, nachdem sie in einer anderen Gemeinde gepredigt haben: Oh, für eine Frau predigst du gar nicht so schlecht. Oder wir als Personalausschuss des Präsidiums haben noch vor gar nicht so vielen Jahren, also ich war da schon bei, eine Bewerberin danach gefragt, wie sie Familie und Beruf, 3 Kinder, zusammen bewältigen will. Eine solche Frage haben wir bisher noch nie einem Mann gestellt. Und noch immer erleben Pastorinnen, dass sie besser sein müssen als ihre männlichen Kollegen. Und wenn sie erfolgreich sind, erfolgreich in Anführungszeichen, das ist ja im geistlichen Beruf schon nochmal ein Thema für sich, jedenfalls wenn sie erfolgreich sind, wird das sehr häufig auf ihren Fleiß zurückgeführt. Während das bei den Männern meist auf ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihr Charisma zurückgeführt wird. Nun aber genug der allgemeinen Vorrede und Problemanzeige. Gehen wir unserem heutigen Predigttext, dem Anfang des Buches Ruth, einfach so ein wenig Schritt für Schritt nach. wie gesagt, von Anfang an höchst aktuell. Die Israeliten erleben Missernten, Misswirtschaft. Dahinter standen vermutlich unter anderem eben falsche politische Entscheidungen, aber auch Kriege und das, was immer schon auch dazugehört, natürlich nicht absehbare klimatische Gegebenheiten. Die Folge war nun eben eine Hungersnot. Und das in einem Ort namens Bethlehem. In Brothausen gab es nichts mehr zu essen. Wie in ganz Israel, also nun auch dort. Was folgt, prägt beispielsweise auch unsere Zeit. Die Menschen ziehen los, verlassen ihre Heimat, suchen Asyl in einem anderen Land, in der Hoffnung, dass es dort für sie Brot gibt und eine Perspektive, zumindest für die Zeit, in der es in ihrer Heimat keine gibt. Wirtschaftsflüchtlinge, so werden sie heute genannt, diese Menschen. Elimelech heißt einer von diesen damals und sein Name spricht Bände. Mein Gott ist König. Ein frommer Mann also. Einer, der dem Glauben seines Volkes treu bleiben will. Der so auch seinem Land treu bleiben will. Das heißt ausdrücklich hier, dass er als Fremdling in Moab leben möchte. Er will dort nicht heimisch werden. Er will sich nicht integrieren. Er ist doch ein Mann Israels, des auserwählten Volkes Gottes. Und Gott gab ihm doch das von Alters her verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen, nur leider gerade zur Zeit nicht. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen und dann wird er zurückkehren mit seiner Familie. Das war sein Plan. Und vermutlich war er mit dem auch nicht alleine unterwegs, sondern es wird eine ganze Gruppe von Flüchtlingen nach Moab beispielsweise eingewandert sein. Seine Frau jedenfalls war mit allem einverstanden. Ihr Name Naomi bedeutet übersetzt, lieblich ist Gott für mich. Hinweis darauf, dass auch sie gottesfürchtig war. Und auch die beiden Söhne haben sprechende Namen. Machlon und Kiljon, das waren die Brüder schwächlich und gebrechlich. Ihr Schicksal ist mit ihrem Namen angedeutet. Und so nimmt dieses seinen Lauf. Der Plan Elimelechs geht nicht auf. Sein Entschluss erweist sich als tödlicher Irrtum. Elimelech stirbt. Naomi bleibt übrig, so heißt es weiter in der Erzählung. Und gemeint ist im Hebräischen, sie ist ein heiliger Rest. Zunächst noch mit ihren beiden Söhnen. Und Naomi und ihre Söhne beginnen sich nun zu integrieren in dem zunächst eben fremden Volk, in der fremden Umgebung, in der dortigen Gesellschaft. Kein Gedanke mehr an eine Rückkehr. Kein Gedanke mehr, dass sie doch aus einem besseren Volk stammen, dass sie Auserwählte sind, die sich nicht mit anderen abgeben dürfen. Naomi hat den Mut und die Kraft, alte Denkmuster zu verlassen, neues Denken zu wagen. Sie trauert aktiv, natürlich, wahrscheinlich immer noch um ihren Mann und nun eben auch um ihre beiden Söhne. Sie führt, nein, noch nicht, aber kommt gleich noch. Jetzt war ich schon eine Etappe zu weit. Sie führt jedenfalls jetzt die Familie, also eine Frau geht voran. Und die Moabiter akzeptieren sie. Und so heiraten Machlon und Kiljon moabitische Frauen. Alles scheint sich zum Besseren zu wenden. Sie werden aufgenommen und nicht abgelehnt, trotz langer Feindschaft der beiden Völker. Etwas Neues beginnt. Und doch weisen die Namen der Frauen schon auf den weiteren Verlauf der Erzählung hin. Opra, das ist die den Rücken kehrende. Ruth dagegen ist die Freundin. So deutet es zumindest die assyrische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Peschita. Hebräisch könnte der Name aber auch bedeuten, die, die satt macht. Also die dafür sorgt, dass die Hungersnot für Naomi zum Ende kommt, dass die Familie wieder eine Perspektive erhält. Und so wird sie am Ende der Geschichte Boas heiraten und den Stammhalter zur Welt bringen, Obed, übersetzt der Diener. Der, der den beiden bis dahin kinderlosen Witwen dazu verhilft, wieder bzw. neu in die Gemeinschaft Israels aufgenommen zu werden, Teil des Volkes Gottes zu sein. Doch zunächst folgt einmal der nächste schwere Schicksalsschlag. Naomi muss ihre beiden Söhne auch noch hergeben, die jüngeren Frauen ihre Ehemänner. Und beide Söhne, Ehemänner sterben kinderlos. Die drei Frauen bleiben allein zurück. Ohne jegliche Perspektive. Frauen allein in einer männlich bestimmten Gesellschaft, die eben nur Männern Geschäftsfähigkeit zubilligte. Also eigentlich unmöglich. Wie soll das gehen? Und so erinnert sich Naomi ihrer Herkunft. Und sie ist offen für einen erneuten Neuanfang. Sie ist offen dafür, sich eben auch auf den Weg zu machen, wenn es sein muss. Naomi bleibt Gott zugewandt. Vielleicht, weil sie es sich wie die Politikerin Rita Süssmuth zum Ziel gemacht hat, ich will Frauen ermutigen zu kämpfen. Wenn ich Krisen nur aussitze, habe ich sie nicht genutzt. Also mitten in der Katastrophe resigniert Naomi nicht. Und so ist es ihr möglich zu hören. Es gibt gute Nachrichten aus ihrer Heimat Israel. Der Herr hat seinem Volk Israel Brot geschenkt. Also warum nicht heimkehren? Doch was ist mit ihren beiden Schwiegertöchtern? Das sind keine Israelitinnen. Werden sie in Naomis Heimat akzeptiert, so wie Naomi und ihre Söhne in Moab akzeptiert wurden? Die beiden jüngeren Frauen jedenfalls sind mutig. Sie fühlen sich zu Naomi gehörig. Sie fassen so den Entschluss, mitzugehen. Auch das finde ich höchst erstaunlich. Frauen für Frauen in einer Zeit, in der diese gewöhnlich nur das taten, was ihnen gesagt oder was eben die Tradition ihnen vorgeschrieben hatte. Solche großen Lebensentscheidungen zu treffen, das gehörte nicht dazu. Aber sie tun's. Und so ziehen sie los mit dem, was sie haben. Doch unterwegs kommt Naomi ins Grübeln. Sie bekommt Zweifel, ob es richtig ist, die beiden jungen Frauen zu entwurzeln. Ob sie in Israel glücklich werden? Denn die beiden könnten doch tun, was in einer solchen Situation normal war. In ihr Elternhaus zurückkehren. Und darauf warten, dass ein moabitischer Mann sie heiratet und sie so versorgt sind. Und so spricht sie mit den beiden. Doch die wollen nicht von ihr lassen. Es rührt sie zu Tränen, was Naomi ihnen da sagt. Sie haben doch einmal den Entschluss gefasst. Sie sind aufgebrochen, sie haben alles hinter sich gelassen. Sie bleiben dabei. Und wir spüren in der Geschichte, wie die drei Frauen mit ihren Gefühlen ringen, wie sie hin und her gerissen sind, eben deshalb auch reichlich Tränen fließen. Und Naomi schildert ihnen nun in einem zweiten Gesprächsgang, wie hoffnungslos sie alles sieht. Sie schildert ihre Zukunft, ja, wahrscheinlich doch auch durchaus sehr realistisch. Wie sollen die beiden Frauen dort in in Juda einen Mann finden. Die Gebote der Bibel, die Tradition, alles spricht dagegen, dass ein israelitischer Mann eine moabitische Frau heiratet. Was sie selbst erlebt hat in Moab, dass man ihnen freundschaftlich begegnet war, dass sie akzeptiert, aufgenommen, dass sie integriert worden waren, das wird in Israel sehr viel schwieriger werden. Nein, das konnte und wollte sie ihren Schwiegertöchtern nicht zumuten. Naomi zieht sozusagen die Reißleine. Das muss sie einiges an Überwindung gekostet haben. Die jüngeren Frauen haben sie doch unterstützt. Und sie waren noch in einem heiratsfähigen Alter. Sie waren doch eigentlich ihre Zukunft. Sie hatten noch die Chance, in eine Familie einzuheiraten, auch wenn die in Israel geringer war als in Moab. Aber eben auch nicht ganz chancenlos. Und sie würde dann als Schwiegermutter eben mit in die Familie aufgenommen. Und so würde auch sie wieder eine Heimat und ein Auskommen haben, Schutz und Geborgenheit. Wenn sie nun beide zurückschickt, dann musste sie alleine weiterziehen. Schon der Weg allein war ja viel gefährlicher als mit den Zweien zusammen. Und dann, wenn sie in Bethlehem ankam, ja, was sollte denn dort werden? Sie würde keinen Mann mehr heiraten. Sie brachte sich also gerade um ihre kleine Chance auf eine Zukunft, um den beiden jüngeren Frauen nicht eine größere Chance für ihre Zukunft zu rauben. Großherzig, barmherzig, mutig, demütig. Naomi, ich finde, eine sehr starke Frau. Orpa versteht und sie zieht die Konsequenzen. Durchaus schweren Herzens und absolut nachvollziehbar. Kein Wort der Kritik in der Erzählung. Sie tut das, was eben normal ist, was vernünftig ist und was ja durchaus auch in die religiöse Überzeugung passt, den Geboten der Bibel gerecht wird, dass ein jüdischer Mann keine jüdische, nicht jüdische Frau heiraten soll. Auch Orpa zeigt sich als eine starke Frau. Sie geht schweren Herzens, aber sie geht den einmal eingeschlagenen Weg wieder zurück. Hand aufs Herz, das fällt uns doch auch nicht leicht, von einmal eingeschlagenen Wegen, die wir vielleicht unter vielem Nachdenken und Beten und Beraten dann endlich eingeschlagen haben und dann doch dann wieder umkehren. Feststellen und zugeben, dass es doch nicht der Richtige war, wir eine falsche Richtung eingeschlagen haben. Orpa hat diesen Mut, dieses Rückgrat. Sie kehrt ihrer Entscheidung den Rücken zu. Also nicht nur Naomi, sondern vor allem ihrer Entscheidung kehrt sie den Rücken zu und riskiert damit, von anderen dafür verachtet und verlacht zu werden. Ruth dagegen lässt sich auch von den schlimmsten Befürchtungen ihrer Schwiegermutter nicht abbringen. Sie hat den Blick nicht so sehr auf die Konsequenzen gerichtet, als vielmehr auf die Beziehung, auf ihre Beziehung zu Naomi. Sie fühlt sich ihr nicht nur einfach verpflichtet, sondern sie ist ihr von Herzen zugetan, so sehr zugetan, dass sie Naomi Worte sagt, die wohl zu den schönsten der Bibel gehören. Ruth schwört Naomi ewige Treue. Sie spricht Sätze, die auch in unserer Zeit immer noch wieder von Paaren als Trautext ausgewählt werden. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Ruth hat den Mut, wirklich alles hinter sich zu lassen. Ihre Volkszugehörigkeit, ihre Familiengeschichte, ihre eigene Lebensgeschichte. Ja, sogar das, was zum Intimsten eines Menschen gehört. Ihre Religion, ihren Glauben. Wir sollten hier keine Bekehrung hineinlesen, schon gar nicht im neutestamentlichen Sinne. Ruth hat sicher inzwischen eine Menge mitbekommen, was den jüdischen Glauben ausmacht. Und für antike Verhältnisse war das ein höchst fortschrittlicher Glaube. Nur an einen Gott und nicht an einen ganzen Götterhimmel. Und dann auch an einen Gott, dessen Glaube die Freiheit zum Inhalt hat. Einen Gott, der aus der Knechtschaft befreit. Ein Glaube, der zugleich ein höchstes Maß an ethisch-moralischen Lebensweise hervorbrachte. Das können wir noch zu neutestamentlicher Zeit entdecken, dass viele Menschen in der hellenistischen Welt sich zur Synagoge hielten, nicht ganz übertraten, weil das sehr schwierig war, aber eben ob dieser moralisch-ethischen Lebensweise diesen Glauben als gut und richtig erachteten. Auch weil darin auch eine hohe Wertschätzung des menschlichen Lebens mit einhergeht. Jedes Lebens, ganz unabhängig von Geschlecht, aber auch von der weltlichen Stellung. Die Menschenwürde, die heute in manchen Verfassungen und Gesetzen und auch von der Weltgemeinschaft als unantastbar bezeichnet wird, sie hat ihre Wurzel in der biblischen Auffassung, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Als Mann und Frau. Frau und Mann sind gleichermaßen von Gott mit Würde ausgestattet. Sie sind sozusagen gemeinsam Ebenbild und als Gegenüber Gottes geschaffen. Diese Partnerschaft, die Gott mit dem Menschen will, sie spiegelt sich in der Beziehung von Ruth zu Naomi wider. Ruth ist ihr treu, will nicht von ihrer Seite weichen. Sie hat verstanden, dass Naomis Gott mit den Menschen in Beziehung leben will und dass er seinem Volk treu ist. Und so will Ruth nun mit Naomi leben. Und so auch mit diesem Gott. Und so ziehen sie gemeinsam weiter. Zwei starke Frauen, die Gott gebraucht, um Geschichte zu schreiben. Seine Geschichte. Heilsgeschichte. Ruth ist eine von drei Frauen, die im Stammbaum Jesu von dem Evangelisten Matthäus genannt werden. Außer Ruth sind das Rahab und Bathseba, alle drei nicht Jüdinnen, fremde Frauen, starke Frauen, Frauen, die sich in einer Männerwelt behaupteten. Und dass diese Frauen im Stammbaum Jesu genannt werden, weist schon darauf hin, dass Jesus Frauen ganz anders behandelte und ansah, wie seine frommen Zeitgenossen es taten. Zu seiner Schülerschar gehörten auch Frauen. Das war für die anderen Rabbiner undenkbar. Und der erste Augenzeuge der Auferstehung Jesu, Maria von Magdala, eine Frau. Gott schreibt mit Männern und Frauen Geschichte. Er macht da keinen Unterschied. Und wir sollten es deshalb auch nicht tun. Vielmehr steht jede und jeder vor der Herausforderung, seinen, ihren Platz zu finden, seine, ihre Berufung wahrzunehmen, seine, ihre Gaben wahrzunehmen und zu nutzen. Und Gott zu vertrauen und treu zu sein, wie Ruth. Amen.